Ich habe lange darüber nachgedacht, was eigentlich das Vorurteil ist, welches mich am meisten stört. Und es ist kein konkretes Vorurteil, es ist eher die Tatsache, dass man kategorisiert in männlich und weiblich, anstatt einfach das Individuum zu sehen und die individuelle Leistung.
Hallo Friends, wie geht es euch? Also abgesehen von Lockdown Nummer 2 offensichtlich. Ich starte direkt rein. Unser neues Team-Member gehört im Herzen eigentlich schon seit vor der ersten Folge, der allerersten Folge mit Yunus Beckmann fest zu unserem Team. Es hat erst jetzt geklappt, wirklich das Interview umzusetzen. So ist das halt manchmal. Und ich sag euch was, die Folge ist irgendwie chaotisch geworden. Ich habe sie nicht nochmal angehört. Vielleicht ist es auch gar nicht so chaotisch, wie es sich jetzt anfühlt. Aber so ist das Leben manchmal. Und trotzdem muss man sagen, dass das, was wir gesagt haben, trotzdem wirklich sehr reichhaltig war. Wir starten die Folge über Schubladen in unserer Gesellschaft und wie man auch inzwischen in Schubladen denkt. Kommen dann dazu, dass man auch viele Talente haben und sie auch gleichzeitig ausleben kann und sollte. Und wir reden über das richtige Mindset in Anführungsstrichen, also und noch tausend anderen Sachen, aber das sind jetzt mal so die Punkte, die ich als wichtigstes empfunden habe. Und ich halte es jetzt hier mal kurz in unserem Intro heute, weil die Folge ist ziemlich lang geworden, deswegen hier ein bisschen kürzer, teilt sie euch einfach ein bisschen ein und nicht vergessen, ich würde mich unheimlich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und gerne auch positiv bewertet, damit wir noch besser und noch größer werden. Ich wünsche euch wundervolle Weihnachten, Merry Christmas, Schweinebacken und jetzt Bühne frei für Rachel Rienast. Das ist so interessant. Ich habe nämlich mega. Ich habe mit einer meiner besten Freundinnen nämlich gestern darüber gesprochen oder vorgestern, dass ich mich neben ihr so derbe männlich fühle.
Krass.
Und wir kamen, ja, und sie meinte so, ey, ich schwöre dir, ich habe es auch gedacht. Und das ist so wild. Es ist so crazy. Erzähl doch mal, wie das bei dir ankommt oder was bei dir dahinter steckt.
Du meinst jetzt mit diesem Thema männlich-weiblich oder?
Ja.
Es ist witzig, dass du es sagst. Ich meine, ich glaube, als Frauenfußballerin, ne, ich sage das ja immer so ungern, Frauenfußball, sondern ich versuche immer Fußball zu sagen. Genau. Ja. Es ist witzig, weil man doch irgendwie im Vergleich zu anderen Mädels oder anderen Frauen, die man so kennenlernt, die nichts mit Fußball am Hut haben, doch schnell auch merkt, okay, vielleicht bin ich doch eher wie ein Mann. So, also in manchen Sachen oder in manchen, ja, Sichtweisen und so weiter. Was allerdings ja völlig gestört ist, weil wir sind ja alle Frauen und das sind doch unsere Sichtweisen. Und was hat das denn damit zu tun, ob das typisch weiblich oder typisch männlich ist, eine Sichtweise oder gewisse Sachen? Warum ist das typisch männlich oder warum muss ein Mann zum Beispiel Hose tragen. Frauen dürfen Hosen tragen jetzt nach langem Kampf, aber Männer dürfen keine Kleider tragen, weil das ja einfach dann schwul ist, beziehungsweise trans. Also es sind so krasse, das ist halt so mein Ding, wo ich sage, Mann, warum gibt es diese Kategorisierung Mann und Frau?
Also Verhalten, I guess.
Ja, Verhalten.
Wenn ich es so meine. Ja, genau. Es ist so ganz lustig, weil ich bin halt so, ich habe mich derbe in das Thema Aktien reingefuchst. Ich bin so ein
bisschen. Geil, dann kannst du mir mal ein bisschen helfen.
Klar, gerne, anytime. Und so, sie hat gesagt, ich bin immer so streng. Und das ist übrigens auch so, wie ich hier gerade schon wieder in dieses Interview reingegangen bin. Ich fühle mich so unvorbereitet wie noch nie und dachte schon mir so, oh Mann, jetzt bist du schlecht vorbereitet und jetzt wird's nicht so, wie du willst und so.
Ach Quatsch.
Bullshit. Aber warte, bevor wir jetzt uns hier komplett verlieren und dich immer noch nicht vorgestellt haben.
Oh, ja. Stimmt.
Du weißt, wie es anfängt. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie es anfängt. Auf jeden Fall müssen sich meine Gesprächspartner immer selber vorstellen, wie auf so einer FIFA-Karte. Shoot, please. Also es ist mir scheißegal, wie heftig dein Schuss ist und wie gut deine, wie du deine Abwehrleistung bewerten würdest. Wie so ein Quartett. Was würde auf deiner FIFA-Karte stehen?
Ah, Quartett. Oh Gott. Ist das jetzt peinlich, dass ich gar nicht genau weiß, wie so eine FIFA-Karte aussieht? Das ist schon peinlich, ne?
Eventuell, aber rette dich einfach und sag irgendwas anderes. Steckbrief.
Okay, ich weiß, wie eine FIFA-Karte aussieht. Also rein optisch. So, da steht drauf, Rachel Rinast, Fußballerin, / Entertainerin, Alter 29, Special Skill, Wandelbarkeit. Und viele Interessen. In allem irgendwie ganz gut, aber in nichts die Beste.
Nice.
Und Zweikampfquote 98%.
Buh! Coach, hast du gehört, ne? Coach, hast du gehört?
Keine Technikerin, aber weghauen kann ich alles. Weghauen, war das jetzt schlecht, das Wort? Umhauen, sorry. Oh Gott. Jetzt läuft das schon wieder in diese Richtung. Lisa, nein.
Ich wollte gerade sagen, würde ja jetzt perfekt anschließen, dass wir darüber geredet haben. Ich möchte bei deinem Namen übrigens nochmal eingreifen. Ich wusste nicht, dass du Rachel Miriam Marcia Free oder ist es Marcia Free?
Nee, es ist Marcia Free, genau. Also richtig, das Erste.
Really?
Really.
Wie interessant ist dieser Name? Woher kommt Marcia Free? I didn't know that.
Das kommt, also erstmal Rachel wollte meine Mutter, Miriam wollte meinen Vater, Marcia ist der Name meiner verstorbenen Oma, also der Mutter meines Vaters. Und Free bedeutet frei. Und das wollten meine Eltern unbedingt als Zeichen dafür, dass ich ein freies, autonomes Kind beziehungsweise eine freie Frau sein soll, die alles selber entscheidet. Ja, eigentlich ganz, ganz nice. Ne? Ich meine, meine Eltern sind irgendwie so Althippie unterwegs, aber das nur versteckt, denn sie sehen eigentlich sind sie eher so wie so Kleinbürger in Bad Segeberg in einem Reihenhaus, aber in ihrer Seele schlummert immer noch der Alt-68er.
Ich verstehe. Wie geil, dass man jemanden einfach Free nennen darf.
Ja, verrückt, ne? Ich weiß eigentlich auch gar nicht, wie das dazu kam. Ob das noch irgendwie extra Geld gekostet hat oder so. Das könnte ich mal nachfragen.
Ja, check doch mal.
Check ich mal ab.
Für alle Interessierten. Ja, aber so, jetzt bist du vorgestellt. Herzlich willkommen. Ich sag wahrscheinlich lieber Rage zwischendurch oder Free. Aber jetzt sag ich mal Free. What's up, Free? Was hältst du davon, Free? Thema streng. Aber warum ist das denn eine männliche Angewohnheit überhaupt oder so? Also, weißt du?
Streng sein? Ja,
doch.
Also dieses,
du nicht?
Meinst du, streng im Sinne von diszipliniert hart. Oder hart oder ach so, dass man immer hart sein muss und immer und keine Gefühle zeigen in dem Sinne oder
ja oder auch so in Argumentation oder wenn ich offensichtlich einen Rat gebe, dann ist das immer sehr hart.
Aber ach so.
Also jetzt wieder auf meine Situation hier bezogen, ja.
Also bist du dann einfach so ehrlich, dass es dann ein bisschen wehtut oder?
Würde ich durchaus so sagen.
Mhm.
Aber warum fühlt man sich denn dann männlich?
Das ist eine gute Frage.
Und das ist vor allem ein wilder Gegensatz, weil dann bin ich im Audi Dome, wo ich ja jetzt gerade arbeite, nur von Männern umgeben und die sagen, oh, you're bringing some femininity, keine Ahnung. Also feministische, nicht feministisch, weibliche.
Ja, ja.
Female Vibes into the Dome. Und ich so, ja, aber unter meinen
the Freundinnen... The other side says, ich bringe ein paar männliche Vibes.
I guess. So, ich war wirklich verwirrt. Das hat mich begleitet. Und das sagst du jetzt als erstes auch.
ja, es ist...
Was machen wir damit?
Ich weiß es nicht. Aber eigentlich dürfen wir dürfen das jetzt nicht... Wir dürfen das nicht zu krass thematisieren beziehungsweise werten, weil sonst machen wir das ja selber. Beziehungsweise nein, wir versuchen das aufzubrechen. Okay. Und zwar, ich glaube, wenn du sagst streng, ich habe mehr strenge Frauen in meinem Leben erlebt als Männer, tatsächlich. Mhm. Und auch wenn es darum ging, harte Worte zu finden, beziehungsweise um Empathie, also ich kann einfach aus meinem engsten Kreis das Beispiel bringen. Meine Eltern zum Beispiel, die sind absolut nicht Stereotyp. Also, die sind nicht typisch, so sagen wir mal so. Mein Vater ist eher so der, der empathische oder der auch so ein bisschen weicher reagiert. Und ne, ich war immer so... Seine Kleine halt, ne, seine Tochter, die irgendwie doch fast alles machen durfte und er war nicht sauer. Also es gab schon ein, zwei Aktionen, aber naja. Und bei meiner Mutter war es halt, die war mal sehr straight, ne? Die ist auch ein harter Hund im Vergleich, würde ich jetzt mal behaupten. Also so zumindest, wie ich die beiden wahrgenommen habe.
Und aber nicht empathisch, weil ich würde von mir behaupten,
doch auch, dass empathisch.
Ich derbe empathisch bin.
Ja, doch, total auch. Also, meine Mutter ist auf jeden Fall super empathisch. Allerdings geht es, glaube ich, meine Eltern sind beide sehr empathisch. Der Unterschied ist allerdings, dass mein Vater es irgendwie hinbekommt, dem Menschen, dem er gegenübersteht, das Gefühl davon zu geben, hey, es ist ja nicht so schlimm, aber schau mal das vielleicht so und so an. Und meine Mutter ist halt total hart in ihren Aussagen und sagt, das ist scheiße. Das kann man anders machen, das sollte man so und so machen. Und sie ist einfach, sie hat, glaube ich, sehr selten Lust darauf, drumherum zu reden. Also sie kommt recht schnell auf den Punkt. Okay. Und das kommt oft bei Leuten sehr hart rüber. Ja. Und das wird dann als unempathisch gewertet. Und vielleicht auch als männlich tatsächlich, typisch männliches Verhalten, könnte ich mir vorstellen. Und ich glaube, ich bin oft auch so gewesen wie meine Mama. Ich knall halt auch meistens einfach raus, wenn ich was scheiße finde. Also ich lasse schnell mal meine Meinung raus.
Reinlauf.
Genau, ja. Aber je älter ich werde, desto mehr versuche ich, darauf Rücksicht zu nehmen, wie mein Gegenüber das aufnimmt. Also ich versuche dann, möglichst wenig verletzend zu wirken. Aber das hat für mich echt gar nichts damit zu tun, ob man Mann oder Frau ist.
Ja, interesting. Und jetzt sind wir hier so kalt, in der wir die philosophische Richtung direkt zum Anfang gegangen. Auf deiner FIFA-Karte steht, du bist Fußballerin / Entertainerin. Und ich schätze aber, dass du mit diesem Vorurteil, mit diesem Satz vor allem immer im sportlichen Bereich konfrontiert wirst. Richtig? Erzähl uns doch mal ein bisschen was über deinen sportlichen Werdegang, please.
Oh, mein sportlicher Werdegang, der startete natürlich ganz früh. Als Vierjährige habe ich angefangen, Fußball zu spielen bei den Jungs. Und ich bin tatsächlich, das ist jetzt auch wieder so lustig, weil ich bin über meinen besten Freund zum Fußball gekommen, damals im Kindergarten. Und der hat dann nach 2 Wochen aufgehört mit Fußball,
geil.
Weil er keinen Bock hatte und ihm das alles auch irgendwie zu rabiat war, glaube ich. Aber ich fand's geil so. Und ich hatte keinen Bock mehr auf Ballett. Das war mir irgendwie dann doch zu, ja, da muss man immer leise sein und dehnen und so ein Zeug. Und ich wollte mich einfach mega viel bewegen und Fußball war perfekt. Und
rumpöbeln.
Und rumpöbeln, ja, ja, genau. Also ich bin eigentlich der geborene Hooligan. So, hey, Sönke! Was habt ihr Scheiße? Ich spiele nicht mehr ab, Junge! So, ich mag das einfach sehr gern. Nur deswegen spiele ich eigentlich Fußball. Nee, falsch. Ja, Quatsch. Quitschi-quatschi. Aber,
Quitschi-quatschi.
Nein, absolut nicht. Ich habe angefangen bei den Jungs, so. Und dann bin ich, durch ganz viele Jungsmannschaften hindurch und irgendwann wurde ich dann leider einfach zu weiblich.
ziehen wir jetzt durch das Zimmer.
Ja, genau. Ich wurde irgendwann zu weiblich und man hat erkannt, ich bin kein Junge. Verdammt, das habe ich so lange durchgezogen. Nee, auch das ist natürlich nicht wahr. Aber ich wurde doch recht lange noch mit durchgezogen da bei den Jungs. Bin, ich glaube, bis 16. Und dann musste ich zu den Frauen. Was ein krasser Unterschied war dann auf einmal. Das waren wie zwei Welten. Ich bin halt mit meinen Jungs da aufgewachsen, ne, und war auch so immer gut akzeptiert und da gab es eigentlich nie groß das Problem von wegen, es ist ein Mädchen. Ganz im Gegenteil, die fanden es sogar geil irgendwie. Haben mich immer verteidigt, wenn wir gegen irgendwelche anderen Jungsmannschaften gespielt haben und bei diesem typischen, guck mal, da ist ein Mädchen. Ja, kam halt ein Freund von mir dann aus der Mannschaft und hat den erstmal umgegrätscht und meinte so, was Mädchen? Die ist immer besser als du. Also ich musste mich selten um irgendwas kümmern. Ja, dann kam ich eben in die Frauen, in den Frauenbereich und das war so krass für mich, dass ich auch kurzzeitig wirklich überlegt habe, okay, ich höre auf mit Fußball. Weil ich
das sagen aber so viele Girls. Warum ist das so? Also ich bin ja, ich sag's glaube ich in jeder Folge, derjenige, der jetzt alle Folgen gehört hat, sorry to repeat it for the 28th time, aber so, wir beim Hockey fangen halt nicht an, mit den Boys zu trainieren am Anfang. Wir starten direkt mit Mädchenmannschaften. Und deswegen haben wir nie so diesen Bruch oder diesen Überraschungseffekt oder so. Warum fühlt sich das denn eigentlich so, ja, irgendwie kacke an, wenn man dann auf einmal in der Frauenmannschaft spielt? Das ist ja eigentlich komisch.
Ja, zum einen bist du halt vorher, sag ich mal, du warst zwar ein Mädchen, beziehungsweise du bist ein Mädchen, hast dich aber zugehörig zu Jungs gefühlt. Also ich habe nun mal einfach meine ganze Zeit meistens mit Jungs verbracht. So viel Freizeit mit Jungs. Ja. Und weibliche Charaktere schienen dann doch plötzlich ganz anders zu sein als männliche. Und das war für mich ein Kulturschock. Zumal ich ja auch nicht irgendwie dann mit Mädchen gespielt habe, weil da der Leistungsunterschied einfach noch zu extrem war. Heutzutage gibt's ja richtig tolle Mädchenmannschaften, die super zocken. Aber das war bei uns in der Zeit halt nicht so der Fall. Das wäre sportlich gesehen eher so ein Rückschritt gewesen, von den Jungs in eine Mädchenmannschaft zu gehen. Da ist man dann halt recht früh dann eben zu den Frauen gegangen. Und bei den Frauen handelte es sich eben nicht um junge Mädchen, sondern schon um... Ja, um Frauen halt und unterschiedliche Charaktere und ich glaube, ich hatte auch einfach nicht den geilsten Einstieg in so eine coole Mannschaft, weil da doch viele, also richtige Hardcore-Zicken unterwegs waren und ich dachte halt direkt, scheiße, alle Frauen sind so, oh mein Gott.
Ja.
Ich will keine Frau, ich will nicht mit Mädchen spielen, ich will nicht mit Frauen spielen, die sind ja richtig schrecklich. So, die waren unhöflich, die waren unfreundlich, die haben sich nur angepisst, die haben hinterm Rücken geredet. Also es war so richtig schlimm und ich dachte...
Also voll Klischee, Alter.
Das ist voll Klischee, ja. Und ich habe einfach gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Jo, und dann habe ich tatsächlich aufgehört, ein halbes Jahr. Ja, mit 17. Allerdings hatte es auch damit zu tun, dass ich mir den Fuß gebrochen hatte. Und dann dachte ich, ja, das ist ein Zeichen. Es soll halt nicht so sein. Und naja, dann hatte ich aber recht schnell wieder einen Anruf von einem Trainer vom TSV Nahe damals. Und das war ein Regionalliga-Verein, eben nicht zweite Bundesliga, sondern Regionalliga. Und der meinte so, komm doch mal vorbei. Ich würde mich mega freuen, wenn wir irgendwie die Chance haben, dich als Spielerin für uns zu gewinnen. Und ich habe gedacht, ja, oh Gott, nee. Mal gucken. Und dann bin ich halt doch hin. Und dann hatte ich einfach eine richtig nice Mannschaft mit lauter Mädels, geil, die einfach geil drauf waren. Und das waren, da hat man dann auch wieder gesehen, es kommt halt nicht darauf an, ob du Brüste oder eben keine hast, sondern es geht darum, was du für einen Charakter hast. Und das war einfach eine richtig coole Mannschaft. Ich habe super viel Spaß gehabt, habe dann da auch sehr viele Tore gemacht tatsächlich. Da war ich noch Stürmerin, jetzt bin ich ja Abwehrspielerin.
Also eine Verteidigerin.
Und genau, und dann wurde ich auch verpflichtet von Holstein Kiel für die zweite Bundesliga und auch da war es wieder nicht der Fall, dass das irgendwie krasse Zicken waren, sondern das waren geile geile Frauen, coole Frauen. Da waren dann auch mal ein paar Mädels so in meinem Alter, unter anderem auch Lena Schrum, eine richtig gute Freundin von mir, mit der ich dann auch zusammen nach Köln gegangen bin und so weiter. Also es war, ja, da kam dann so eigentlich erst der Start, sag ich mal, in den Frauenfußballbereich. Und plötzlich habe ich gemerkt, wow, auf der ganzen Welt gibt es sogar Frauen, die Fußball spielen und Mädchen. Ich dachte, da gibt's nur zwei oder drei. So, ne? Also es war, ja, es war schon süß. Ja. Und dann habe ich, also ich kannte mich selber auch mit Frauen überhaupt nicht aus, so, also Frauen und Fußball. Und ich wusste nicht, wer ist Abby Wambach, Alter. Ich so, keine Ahnung. Oder, ja, ich kenne halt Birgit Prinz, so, ne? Ich kannte keine anderen Frauen. Also es war, ich kannte nur Birgit Prinz, weil die einfach krass war, so. Und ich war da echt wie so ein Mann halt, ey, wie so ein Junge, der so gesagt hat, Frauenfußball? Nee, will ich mir nicht angucken. Voll uninteressant, voll unathletisch. Ja, so, einfach total krass. Ja, aber es hat sich dann halt sehr schnell geändert, ne? Ja, und jetzt bin ich ja auch ein riesengroßer Fan. Guck mir auch gerne mal Frauenspiele an, tatsächlich. Nicht nur, weil ich selber spiele, sondern weil ich sehr begeistert davon bin, wie sehr sich der Bereich einfach verbessert hat. Und ja, ich selber auch erstmal diesen Vergleich aus meinem Gehirn kriegen musste. Frauen und Männer, das im Fußball zu vergleichen, nee. Guck dir einfach Frauen beim Fußball an, find's geil oder nicht. Und guck dir Männer beim Fußball an und find's geil oder nicht. So. Ohne es zu vergleichen, aber es ist super schwierig, weil wir auch eh in einer Gesellschaft leben, die sehr, sehr krass im Vergleich lebt.
Voll.
Ja.
Lebst du auch manchmal im Vergleich?
Ja, komplett. Also ich erwische mich ja jedes Mal selber dabei. Versuche einfach extrem viel zu reflektieren. Also wenn ich dann merke, oh, ich habe jetzt einfach gerade wieder so eine Meinung entwickelt oder ich habe jetzt eine Reaktion auf etwas, wie zum Beispiel, keine Ahnung, da fällt ein Tor im, sagen wir, Lyon gegen Paris Saint-Germain. Also krasses Spiel, so, ne?
Ja.
Frauenbereich. Und dann fällt ein Tor und das ist dann einfach irgendwie relativ unglücklich, sieht halt nicht so nice aus, ist irgendwie so ein Stolpertor und das Erste, was dann kommt, ist so, boah, ja, typisch Frauenfußballtor, ne, so. Und ich denke dann, Alter, warum ist das auch in meinem Kopf? Das muss man halt rauskriegen. Das ist so
interessant, Rage, aber dann free. Aber ja, schau, wie können wir das denn dann quasi von anderen Leuten auch erwarten?
Ja, richtig. Und das ist dann auch wieder mein Gedanke. Ich hatte letztens auch so einen geilen Kommentar von so einem kleinen Bengel auf Instagram bekommen. So,
Bengel, ganz Wort lange nicht.
Ey, du Ho, war erstmal die Ansprache. Und ich so dachte, okay, also in dem Alter, ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt positiv oder negativ gemeint ist, ne? Weil, nein, natürlich mal das negativ gemeint, aber trotzdem, keine Ahnung, die sprechen sich ja alle gegenseitig mit Fotze und Schlampe an. Also, ich meine, Cardi B macht das tagtäglich mit ihren Freundinnen höchstwahrscheinlich. Deswegen weiß ich nicht, vielleicht wollte er auch einfach aber mit mir befreundet sein.
Aber dann ist es ein anderer Vibe.
vielleicht, Bitch. Ja. Nein, das meinte er natürlich negativ und dann hat er irgendwie gesagt, HSV ist größer als dein Leben. Das meinte er wahrscheinlich in Bezug auf einen Kommentar, den ich bei Simon Terodde unter ein Bild gepostet habe, vor 5 Monaten oder so, als ich gesagt habe, ey Diggi, viel Erfolg beim HSV, grüß mir Hamburg, aber nicht den HSV, weil ich selber halt St. Pauli-Fan bin. So, war natürlich überhaupt nicht aggressiv gemeint, aber ich krieg ständig von irgendwelchen HSV-Fans geile Kommentare. Immer wieder in Abständen.
Immer noch.
Ja, ja, immer noch. Ja. Mhm. Es gibt tatsächlich echte Ultras. Und
gestern haben die ja gegen Sandhausen gespielt. Er hat geknipst. Wahrscheinlich ja, der Junge, jetzt auch mal was.
Der Junge ist ja auch ein guter Stürmer, so, ne? Also ich, das ist für mich so ein typischer Stürmer einfach. Ein Knipser. Ein guter Stürmer. So. Und genau. Und dann hatte dieser Junge mir dann irgendwie gesagt, ja, als größer ist dein Leben, bla bla bla. Ich habe dann kurz mal drauf geantwortet mit einem Witz. Natürlich auch gegen den HSV, fand er dann nicht witzig und dann ist er richtig eskaliert. Er hat mir gesagt, ja, wir würden mit U14 locker so gewinnen, sagt auch mein U14-Trainer gegen eine Frauenmannschaft zweistellig, ha ha ha. Ich verdiene schon, keine Ahnung, mit 12 Jahren mehr als du. sowas. Und dann habe ich so gedacht, krass asozial, aber das Traurige ist ja, dass er irgendwo auch Recht hat. Also, dass es gewisse bei Kinder... Bei dem man mit 12
beim HSV in der U14 mehr als...
Ja gut, in der U14 Frau wahrscheinlich nicht, aber höchstwahrscheinlich in der U19 schon. Also, das kann ich mir schon vorstellen. Hm. Und...
oh Gott.
Ja, gut, natürlich, ne? Also da gibt es einfach Jungs, die schon mehr verdienen als Frauen. Das ist also schon mal nicht ganz so gelogen. Und dieser Kommentar, dieser Kommentar von seinem Trainer wohl aus der U14 damals, ja, das fand ich, den fand ich allerdings nicht so cool. Da habe ich mir dann gedacht, ja, du armer kleiner Bengel, bist wahrscheinlich nicht intelligent genug, dich selbst zu hinterfragen. Deswegen kann ich dir keine Vorwürfe machen, aber ich mache Vorwürfe oder ich mache deinem Trainer Vorwürfe, dass er dich zu so einem kleinen Spast erzogen hat. So. Oh Gott, Spast darf man gar nicht mehr
sagen. Ich wollte gerade sagen, so, oh, sag ich jetzt was?
Egal, ja, darf man nicht sagen, ich weiß. Ich bin ja auch jemand,
so,
der...
So in einer kleinen Hohlbirne.
Ja, Hohlbirne. Wow. genau, zu so einem Eimer. Ja. Zu so einem Eimer erzogen hat.
Mhm.
So. Ja, ich assoziiere Spast halt nicht mit einem Spastiker. Das ist echt scheiße. Das ist genauso wie wenn ich sage behindert. Dann meine ich denke niemals an einen behinderten Menschen. Nie. Aber es ist in meinem. Das ist
so falsch,
ja. Ja, es ist falsch. Also nicht Spast sagen und nicht behindert sagen.
Aber Fluchen ist natürlich grundsätzlich da eine Grauzone.
Oh nee, also. Fluchen muss ich sagen, finde ich sehr geil und mache ich auch super gern. Aber,
ich habe mal gelesen. Menschen, die viel fluchen, haben einen höheren IQ als der Durchschnitt.
Ehrlich? Ja.
Das glaube, es ist eine Lüge, aber ich stütze mich gerne auf diese Aussage in bestimmten...
Ich denke, das ist absolut der Fall und das würde dann auch erklären, warum ich so viel fluche. Weil ich ja einfach unfassbar intelligent bin.
So smart.
So smart.
Oh Mann.
Okay, keine Ahnung, jetzt bin ich auch wieder abgeschweift. Auf jeden Fall... Aber wir, hey, worum ging es eigentlich?
Ein Bengel aus der U14.
Ja, es ist, glaube ich, einfach auch die Erziehung. Und ich selbst bin ja auch so erzogen worden. Dass, also nicht von meinen Eltern, ganz im Gegenteil, von denen überhaupt nicht. Sogar aktiv andersrum, dass sie gesagt haben, es gibt keine Unterschiede zwischen Mann und Frau. Du bist genau gleich viel wert wie ein Junge. Ein Junge ist auch genau gleich viel mehr wert wie ein Mädchen. Und so weiter und so fort. Homosexualität auch so ein Ding gewesen, wo meine Eltern direkt von vornherein gesagt haben, hey, wenn du eine Freundin mit nach Hause bringen willst, ist das absolut in Ordnung. Und ich dachte, habt ihr mich gerade Lesbe genannt? verdammt nochmal, ich bin nicht lesbisch, was ist das Problem? Nein, damals konnte ich es noch nicht geil einordnen. Ne? Also ich konnte das noch nicht so einordnen, dass das eine richtig krasse Sache ist, wo ich wirklich dankbar für sein kann, dass meine Eltern so einfach so drauf sind und gesagt haben, Hauptsache du hast jemanden, der dich liebt. Und heute sage ich denen das immer wieder und sage immer wieder, ey, wäre ich homosexuell, dann hätte ich einfach die perfekten Eltern dafür. Ne? Also ich glaube, viele meiner homosexuellen Freunde, die beneiden mich darum, um die Einstellung meiner Eltern. Ne? Und deswegen, verdammt. Sorry. Nee, und genau, aber ich denke, dass die Gesellschaft da einen riesen Beitrag zu leistet, wenn nicht sogar der Hauptgrund ist, dass man eben so krass kategorisiert, um jetzt mal den Bogen wieder zu kriegen, so krass kategorisiert, ne? Ja. Dass man sagt, ja, es ist typisch männlich, hart zu sein und nicht zu weinen und so weiter und so fort. Und es ist typisch weiblich, dass man weich ist und emotional und zickig, ja, und so weiter. Ne? Das ist so. Leider.
Ja. Und so interessant, aber dass du jetzt nochmal sagst, so wir kategorisieren und denken in so Schubladen, mache ich da jetzt selber draus, das hast du nicht gesagt. Was ich auch so im Gefühl habe, wenn ich dich jetzt ja schon seit einer geraumen Zeit verfolge hier immer, du bist ja schon auch so ein Generalist, oder? Ist das okay, dich so zu nennen?
Generalist, was das musst du erst definieren,
damit ich. Im Sinne von, du kannst viele Sachen, das hast du ja sogar gesagt, viele Sachen machst du gerne. Du hast auch gesagt, du kannst sie nicht richtig, das kann ich nicht beurteilen. Aber auch so, wenn wir auf deine FIFA-Karte nochmal schauen, auf deine Vorstellungskarte, Fußball und Entertainer, das liegt ja jetzt erstmal gar nicht so nah beieinander.
Deswegen meinst du ein Generalist?
Ja, einfach so, du machst viele Sachen gleichzeitig und in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Und das hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, wie man natürlich aufgewachsen ist, ne? Dass du in viele Richtungen denkst und so weiter. Erzähl doch bitte mal ein bisschen über deine Entertainer-Seite. Wer ist die Entertainer-Rage?
Tatsächlich ist das so. Ich bin so aufgewachsen, dass ich alles machen durfte, was ich wollte. Und das Problem war dann dabei, dass ich halt wirklich alles machen wollte. Und einfach mega Bock hatte auf alles Künstlerische, Kreative. Also Musik war für mich ein sehr, sehr großes Ding. Selber habe ich angefangen, ich wollte immer anfangen mit Geige. Da war ich aber noch zu klein. Mit 3 Jahren habe ich dann angefangen, Flöte zu spielen, zum Leid meiner Eltern. Es ist wirklich grässlich.
Die gute alte
Blockflöte, ey. Ja, hat sich dann aber schnell in eine Geige dann verwandelt, sobald meine Hände groß genug waren. Und auch das war wirklich schrecklich am Anfang. Sehr schwieriges Instrument. Aber ich wurde dann auch besser. Meine Eltern haben es ertragen. Und ich durfte dann weiter Geige spielen. Das habe ich dann auch lange gemacht. Ich glaube, bis ich 15 oder 16 war. Dann hatte ich irgendwann keinen Bock mehr zu üben. Und dafür waren die Geigenstunden dann doch zu teuer. Und ich habe dann umgeswitcht auf Gesang. Also ich habe schon immer gesungen.
Und das machst du bis heute, genau.
Genau, und das ist jetzt so ein Part meines Entertainer-Daseins. Ich nenne es auch Entertainer, weil es einfach so auch wieder einfach alles sein kann. Deswegen sage ich nicht, ich bin Comedienne nach 5 Auftritten oder ich bin Sängerin nach, keine Ahnung, so vielen Jahren, obwohl ich dann noch nicht selber irgendwie ein Album rausgebracht habe, sondern ich nenne mich einfach Entertainerin, weil ich gerne Leute bespaße mit Dingen, die ich tue. Und das ist wirklich ein Generalismus. Ich glaube, man kann es echt bei mir nicht so definieren, was ich bin. Und das war auch immer so mein Problem. Ich konnte nie eine Entscheidung treffen, was will ich jetzt eigentlich? Also will ich jetzt Schauspielerin werden? Will ich Musicaldarstellerin werden? Will ich Sängerin werden? Will ich ins Impro-Theater? Will ich ins Kabarett? Was will ich eigentlich? Ich wollte mich nie festlegen. Und das war dann auch das Ding, dass ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt erstmal Fußball. Weil Fußball war so ein klarer Weg.
Interessant. Ja,
voll. Ja, also ich war in der Schulzeit eigentlich viel mehr im kreativen Bereich unterwegs. Ich habe niemals eine sportliche AG besucht. Nie. Also ich habe in Kunst, Kunst viel gemacht. Ich habe viel eben, ich war in der Theater-AG, Impro-Theater, im Chor, selber in einer Band und so weiter. Also ganz, ganz viel Zeug. Hat dann auch damals bei Jugend musiziert mitgemacht. Das ist so ein Wettbewerb. Bin dann ein bisschen Bundeswettbewerb gekommen mit Gesang und hatte dann halt überlegt, will ich jetzt Gesang studieren oder will ich lieber nach Köln an die SPOHO und Sport studieren? Und dann war es so...
Which is what you did.
Ja, genau. Und dann bin ich halt nach Köln. Und Fußball ist nun mal auch einfach eine krasse Leidenschaft von mir. Aber es ist bei mir einfach so ein Ding, dass ich mich auch gar nicht als Fußballerin definiere. Also es ist, wenn man mich fragt, was bist du oder wer bist du? Dann sage ich nicht, ich bin Fußballerin. Also... Ich habe das zwar auch in meinem ersten Comedy-Auftritt so kommuniziert, so, ja, was machst du eigentlich? Weil ich bin Fußballerin, das ist mein Beruf.
Wo wir wieder bei Kategorien wären, ja.
Genau, aber ich würde nie, ich glaube, ich bin nicht so die Person, die sich krass über Fußball definiert. Weiß man aber auch erst, glaube ich, wenn man aufgehört hat, weil dann plötzlich ein Riesenteil von dir wegfällt. Ne?
So interessant, dass du das sagst. Ich habe nämlich in meiner heftigen Recherche über dich nochmal im Vorfeld. Oh Gott, oh Gott. Pass auf, folgendes Zitat gefunden. Länger als bis 30 Fußball zu spielen, kann ich mir kaum vorstellen. Und, my friend, krass, da du genau nur 11 Tage älter bist als ich,
yo.
Yo, werden wir nächsten Sommer Sweet 30.
Oh, that's amazing. Ich freue mich schon.
Ja, wow, ich auch. Auf jeden Fall. was denkst du jetzt? Also ich habe ja tatsächlich auch Bundesliga gespielt.
Ja, ich weiß, sehr
geil. Und das wurde irgendwann beendet und ich wollte das aber nicht. Aber der Trainer meinte so, also jetzt in meiner verletzten Ego-Situation heraus, er meinte so, du kannst nichts mehr, ich stelle dich nicht mehr auf. Mach damit, was du möchtest. Du darfst zum Training kommen, aber ich brauche dich nicht. Ja, natürlich bin ich nicht mehr zum Training gekommen. Und es war so krass für mich. Und bei uns lief das ja alles noch viel unprofessioneller ab als bei euch zu 100%. Ich habe mich so krass als Profisportler identifiziert, dass ich danach in so ein Loch gefallen bin. Ich musste auf einmal überlegen, so, erstmal, was mache ich jetzt mit der ganzen freien Zeit? Ja. Weil wir haben ja, keine Ahnung, 3 bis 5 Mal in der Woche trainiert und hatten dann 1 bis 2 Spiele am Wochenende. Die ganze Zeit war frei, plus die habe ich ja mit meinen Freunden verbracht, automatisch. Das heißt, ich musste jetzt auf einmal selber für meine Freizeitgestaltung die Verantwortung übernehmen. Und wenn du aufgewachsen bist, damit so intensiv Sport zu machen, ist es auch auf jeden Fall richtig weird, auf einmal dich selber irgendwie fit halten, in Anführungsstrichen, zu müssen. Weil du machst es nicht, um dich fit zu halten, ein Mannschaftssport, sondern du machst es für die Leute, du machst es für den Wettbewerb, du machst es, keine Ahnung, um dich zu pushen, aber eben nicht für so physical reasons, nicht um irgendwie dich fit zu halten.
Ja.
Also da ist so viel in meiner Birne passiert.
Dieses Thema mit 30, genau, ich habe dieses Zitat gebracht, das ist total witzig, weil ich im letzten Jahr viel darüber nachgedacht habe, weil ich genau weiß, dass ich das gesagt habe und ich das auch so empfunden habe. Es sich aber auch sehr viel geändert hat, dadurch, dass ich dann, ich war ja in Israel, beziehungsweise ich war in Freiburg, da ging es mir extrem schlecht und ich habe dann gedacht, okay, das ist jetzt wirklich der Moment, wo ich sage, ciao, das war's, ich habe keinen Bock mehr, ich fühle mich schlecht behandelt, ich fühle mich nicht gewertschätzt. Für wen mache ich das Ganze eigentlich? Weil für mich tue ich es eigentlich nicht mehr. Und dann bin ich ja nach Israel, um nochmal ein bisschen auch Spaß, Fußball zu spielen. Und dieser Spaß
ist... Das sah so geil aus übrigens. Ey. Ich bin so neidisch. Ich war noch nie in Tel Aviv. Du
heftig.
Hast in Tel Aviv gespielt.
Ja. Das ist so einfach so eine geile Stadt. Das ist so ein geiles Land. Das sind so geile Leute. Da, das... Boah, also ich vermisse es brutal. Ich stehe auch noch in Kontakt mit denen. Die sind einfach super. Also das ist absolut eine Station, die ich nicht missen möchte. Das war sogar fast viel zu kurz. Aber dann kam ja nochmal der Kontakt zum FC. Und ja, Köln ist halt einfach, ne, meine Herzensstadt. Was soll ich machen? Absolut. Also da geht nichts drüber. Aber... zu dem Thema mit Fußball dann aufhören, wenn ich 30 bin. Erstens macht Corona mir auch mal einen Strich durch die Rechnung, weil ich möchte mich ja natürlich gerne mit meinem Nationalteam, mit dem Schweizer Nationalteam für die EM qualifizieren, was jetzt leider nicht direkt geklappt hat, da wir das letzte Spiel hart verschissen haben. Aber wir haben ja noch eine Chance in den Playoffs. Wenn das dann gelingt, will ich an diese EM mit meinem Team und dann bin ich aber schon 31, wenn das dann so alles klappen sollte. Und das wäre jetzt ja bescheuert zu sagen, nee, sorry, ich habe gesagt, mit 30 will ich aufhören. Allerdings habe ich auch einen total anderen Blickwinkel, denn ich spiele jetzt Fußball tatsächlich wieder aus Spaß. Und weil ich auch gemerkt habe, krass, ich bin mit 29, habe ich nochmal so ein anderes Entwicklungslevel. Also ich war früher halt jemand, der sehr stark über die Athletik kam, nicht sonderlich technisch versiert und auch taktisch war mir das alles irgendwie, boah, ich dachte mir einfach immer so, ja, nervt, irgendwann bin ich dann einfach total ungeduldig aus meiner Position rausgelaufen. Genau, aber das mache ich halt nicht mehr. Also das bin ich nicht mehr. Und ich habe mich auch fußballerisch, also mein, sagen wir mal, mein Fußballercharakter hat sich total verändert. Und ich habe auf einmal total viel Spaß an Taktik und an Technik. Und das kam jetzt brutal spät. Also es macht Bock, in einem Einzeltraining mit einem Individualtrainer Ballarbeit zu machen. Das habe ich früher abgehatet, Alter.
Oh Gott, echt. Nee.
Boah, und jetzt, also, boah, und jetzt kommt dann irgendwie, kommen Läufe und ich denke mir so, nee. Und früher war es so, ja. Also total krass. Allerdings, zu dem Thema Läufe und nee, bin ich doch gerade auf einem sehr, sehr guten Level, was meine Fitness anbelangt. Und ja, solange ich, ich habe mir ein neues Ding gesetzt. Und zwar, solange ich fitnesstechnisch noch sehr gut mithalten kann mit den 18-Jährigen, dann sehe ich keinen Grund aufzuhören. Beziehungsweise der Grund aufzuhören, der wird kommen und den werde ich einfach dann akzeptieren. Je nachdem, was denn auch passiert. So, ne? Also ich klopfe jetzt mal auf Holz. Ich bin da sehr, sehr, sehr glücklich gewesen in den letzten Jahren. Ich bin einfach auch ein Typ, der, ja, ich sag mal, mein Körper, der macht sehr, sehr viel mit. Und ich habe halt viele Freundinnen, deren Körper eben nicht so viel mitmachen und verletzungsbedingt, so wie bei dir auch, dann aufgehört haben. Und dieses Privileg, das habe ich bisher noch nicht ganz so geschätzt. Und jetzt schätze ich das umso mehr. Und deswegen finde ich es eigentlich dann fast noch geiler, länger als 30 zu spielen. Wenn mein Körper sagt, Diggi, mach weiter, wir haben richtig Bock. Wir? Meine verschiedenen Körper. Ja. Ihr fragt euch jetzt, Körper, wir? Ja, ich habe verschiedene Körper und ich schraube immer meinen Kopf drauf. Ja.
Ja, crazy. Und das, obwohl du dich gar nicht zu 100% quasi nur in Anführungsstrichen als Fußballerin definierst.
Nee, also es ist nicht so, dass ich mich gerade irgendwie krass daran klammere, so, oh, ja, ich will nicht mit Fußball aufhören, weil ich weiß nicht, was danach kommt. Ich freue mich mega auf die Zeit, was danach kommt. Also ich werde höchstwahrscheinlich erstmal relativ viel trinken, reisen.
Naja, wenn man das kann.
Dann. Trinken und reisen? Also trinken kann man bestimmt.
Trinken kann man safe, ja.
Nein, aber absolut halt dann vielleicht nicht. Alleine kein zu Hause. Trinken. Nein, ich bin um Himmels Willen. Quatsch. Aber du weißt, was ich meine. Keine Wochenenden mehr nur mit Fußball, ja, sondern ich kann plötzlich mal mit Freunden am Wochenende raus.
Ja,
und
wie gesagt, ja,
ne, das ist total krass. So, darauf freue ich mich. Aber ich genieße jetzt einfach noch die Zeit, die ich, ja, Fußball spiele und Sport habe und eine Mannschaft habe. Und ja, ich denke, aus mir heraus wird das schon kommen, dass ich dann irgendwann sage so, jo, jetzt ist mal gut. Oder eben nicht.
Oder eben nicht. Dann spielst du weiter wie Claudio Pizarro, bis du 40 bist. Ja.
Ja, warum nicht, ne? Ich meine, also so Regionalliga würde auch noch zählen, oder?
Bei mir auf jeden Fall.
Okay, gut. Ja, weil vielleicht mache ich das. Vielleicht sage ich dann so, Freunde, ich muss mich jetzt zwar anderweitig um mein Geld kümmern, aber ich komme einmal die Woche zum Training und dann will ich hier spielen. Aber hier vorne, Stoßstürmer.
Ja, kann ich sehen.
Nicht linker Verteidiger, ganz sicher nicht.
Pass auf, Rage. Du hast so viele Sachen zwischendurch gesagt, die mich jetzt dazu bewogen haben. Wow. Du siehst schon hier in meiner Hand die drei Kügelchen. Das ist ja hier wie unsere DFB-Pokal-Auslosung, ne?
Jo.
Und unsere drei Kategorien. Normalerweise würdest du die ziehen und ich pick mir jetzt aber einfach die raus, auf die ich gerade Bock habe. Weil es ist hier...
So wie der DFB das halt auch eh immer macht, also...
Genau. Nee, Quatsch.
Aber gut, habe ich direkt noch meine DFB-Kritik drin gehabt, sorry.
So viele verschiedene Sachen gesagt, deswegen finde ich, ist es Zeit für das Shootout, damit wir noch auf ein paar Themen kommen, auf die ich nämlich Bock habe und die wir noch nicht richtig geklärt haben. Shootout ist eine Schnellfragenrunde.
Ja.
Bist du bereit?
Ich bin bereit. Der Gerät schläft nie.
Der Gerät ist immer in Laden Vorchef. Schweiz oder Deutschland?
Schweiz.
Da kann man ja ohne mit der Wimper zu zucken. Oh. Insta oder TikTok?
Ich bin jetzt ja ein neuer TikToker geworden, ne? Bin schon ganz geil, aber ich bin immer noch Team Insta.
Okay. Wenn du die freie Wahl hättest, eine Saison bei einem Verein deiner Wahl zu spielen, ganze Welt, which one would it be?
Ohne dass es, also auch unabhängig von Kohle und so. Also ich hätte einfach, ich müsste jetzt nicht darauf achten, dass es irgendwie...
Naja, ich rede schon von einer, vom vernünftigen Vertrag.
Ach so, okay.
Also stimmt alles, aber du darfst dir aussuchen, wo.
Also wenn es Vertrag unabhängig wäre, dann würde ich sagen St. Pauli. Und wenn wenn es Vertrag abhängig wäre, dann würde ich sagen...
Funky Twist? Keine Ahnung, was für ein Vertrag ist. Du kannst ja aussuchen, wo du spielst, wo du immer schon mal spielen wolltest.
Ja, ich wollte schon immer für St. Pauli spielen. Es gab aber keine Frauenmannschaft früher. Es gab keine Frauenmannschaft. Und die sind auch... spielen jetzt Regionalliga. Das ist noch nicht, die müssen erst noch in die erste Bundesliga aussteigen.
Ich verstehe.
Ja. Ja. Aber also St. Pauli.
Da trägst du auf jeden Fall St. Pauli. Den Verein im Herzen. Interesting. Singen oder Comedy?
Singen.
Oh, kommt auch schnell.
Ja, ist krass.
United in Red oder die Mädchen vom FC?
Mädchen vom FC.
Bad Segeberg oder Köln?
Köln.
Hinter oder vor der Kamera?
Vor der Kamera.
Du hast alles so schnell. Das ist interessant. Ganz oft denken die Leute nach oder so wie hier bei St. Pauli gerade fangen an, so Runden zu drehen. Ja. Aber du hattest alles fix, ey. Wir gehen nochmal durch. Schweiz oder Deutschland hast du gesagt? Schweiz. Interesting fact natürlich, weil du beide Pässe hast und tatsächlich für die Schweizer Nationalmannschaft spielst.
Ja.
Aber ja... völlig hier in Deutschland aufgewachsen bist. Wieso trotzdem so schnell die Schweiz?
Ich habe jetzt tatsächlich bei Schweiz, ich war nämlich noch so im Fußballmodus und deswegen bin ich dann direkt aus Schweiz gegangen. Das ist natürlich logisch, weil ich, wie gesagt, für die Nationalmannschaft spiele und mich auch krass damit identifiziere unterdessen. Vorher war ich halt eigentlich eine Deutsche. Unterdessen bin ich eine Schweizerin von der Fußball denke und auch wenn jetzt Schweiz gegen Deutschland spielt, bei den Männern bin ich absolut für die Schweiz. Genau, aber wenn ich jetzt so auf das Thema Nationalität oder Zugehörigkeit eingehe, dann ist es doch eher Deutschland natürlich, weil ich bin hier aufgewachsen, ich bin zu gewissen Teilen auch sehr deutsch. Das merke ich dann, oder das merkt man vor allem, wenn man im Ausland ist. Und ja, oder tatsächlich auch, wenn man in der Schweiz ist. Glaubt man nicht? Ja, doch. Aber das würde jetzt zu sehr ausarten.
Okay.
Schweizer und Deutsche sind sich sehr ähnlich, aber Deutsche sind vielleicht nicht ganz so akzeptiert in der Schweiz wie Schweizer in Deutschland. Nationalität, Schweiz oder Deutsch, beides richtig geil. Ich will beides auf gar keinen Fall hergeben. Es stand ja auch mal zur Debatte, ob ich mir die israelische Staatsbürgerschaft besorge. Hätte ich allerdings eine abgeben müssen.
Ah, krass.
Und da überlegst du dann halt, ne, die Schweizer, die gibst du auf gar keinen Fall ab. Es gibt Menschen, die zahlen 1 Million Euro dafür, dass du die hast. Und ist auch immer nice to have. Und die deutsche ist allerdings auch ziemlich nice to have, weil es einfach ein EU-Land ist. So. Und ich bin auch sehr, sehr stolz darauf, Deutsche zu sein und bin sehr stolz darauf, in diesem Land zu leben und sag das auch immer wieder so provokant beziehungsweise so bewusst, weil ich mir wirklich Schlimmeres vorstellen könnte, als Deutsche zu sein. Und irgendwie leider ganz viele Deutsche mit Migrationshintergrund. Ich bin ja auch eine Deutsche mit Migrationshintergrund, auch wenn ich vielleicht nicht so aussehe, sich irgendwie immer nicht so cool fühlen, weil sie Deutsche sind und dann irgendwie noch versuchen, ja, aber ich habe auch noch den und den und ich habe noch zu einem Achtel das und das. Das finde ich total schade, weil Deutsch sein ist geil. Wir leben in einer Demokratie, wir haben so viele Privilegien, es ist geil. Deswegen, ob Schweiz oder Deutsch, beides absolut. Aber wenn es auf Fußball bezogen ist, Schweiz.
Und du hast es jetzt selber schon mal reingebracht. Ich habe die ganze Zeit schon überlegt, wo wir das am besten noch einfließen lassen könnten. Du hättest auch die israelische Nationalität, den Pass,
genau,
annehmen können. Erzähl doch gerne nochmal von dem Hintergrund, wo gerne das herkommt, was das für dich bedeutet.
Genau, ich kann den oder ich habe den Anspruch darauf, weil ich Jüdin bin, bin allerdings, das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, Konvertitin, also bedeutet, ich bin als kleines Mädchen konvertiert. Ich bin allerdings auch jüdisch aufgewachsen, komplett. Das war für uns oder für mich nie eine Debatte, dass ich nicht Jüdin bin. Es ging nur um das Ganze auf dem Papier, weil man ja nur Jüdin ist oder nur Jude ist, wenn die Mutter Jüdin ist. Und meine Mama ist Christin. Genau, bei den Moslems wird es über den Vater, wird die Religion über den Vater übertragen. Also ist dein Vater Moslem, bist du auch Moslem?
Das habe ich noch nie gehört.
Und wenn du, also, und ist deine Mutter Jüdin, bist du Jude oder Jüdin. Und mein Vater ist nun mal eigentlich...
Mit der Geburt.
Genau, mit der Geburt, genau. Und bei uns ist es eh eine total verrückte Story, das wird jetzt auch ausarten. Ich bin jetzt auch auf dem Papier Jüdin und habe deshalb die oder das Recht darauf, die israelische Staatsbürgerschaft zu beantragen und eine Aliyah zu machen. Das bedeutet eine Rückkehr nach Israel, also eine Rückkehr nach zu Hause, worauf jeder Jude das Recht hat. Und da ich dann ja eben in Tel Aviv war, hatte ich wirklich überlegt, das zu tun und zu sagen, hey, vielleicht kann ich mir auch ein Leben in Israel vorstellen oder in Tel Aviv. Habe dann aber auch gemerkt, das wieder zum deutschen Ding, dass ich mich extremst über Sprache definiere. Und Englisch ist eine Sache, aber ich liebe Deutsch. Ich liebe die deutsche Sprache. Auch wenn viele sagen, Deutsch ist keine schöne Sprache. Für mich ist es eine schöne Sprache. Und ich spreche sehr gerne Deutsch. Und ich glaube, ich kann meine Persönlichkeit extrem über Sprache ausdrücken und ich definiere mich extrem über meine deutsche Sprache. Dementsprechend war mir das dann doch ein bisschen zu heikel, mich krass dann auf Hebräisch zu fokussieren. Und da war ich vielleicht auch ein bisschen zu faul und habe dann gedacht, nee, vielleicht dann doch nicht so komplett nach Israel. Und eben, es kam dann eben dieser Gedanke noch, ja, dieser Fakt, dass ich die Deutsche oder die Schweizer abgeben müsste. Die Schweizer sind, glaube ich, d'accord damit, wenn ich jetzt noch die israelische bekommen würde. Für die wäre das kein Thema, aber die deutsche Behörde hätte ein Problem. Die haben dann gesagt, das geht nicht, man kann nicht drei haben. So.
Interesting.
Ja, ja. Finde ich auch
interessant. Du hast gesagt, du bist komplett jüdisch aufgewachsen. Was bedeutet das?
Das bedeutet, dass ich also mit der Kaschrut sehr stark vertraut bin. Die sind die Essverhaltensregeln. So. Also das sind, ja, also kein Schweinefleisch, nicht Fleisch mit Milch mischen und. Das hat sich dann irgendwann gelockert. Fleisch mit Milch mischen. Bitte?
Das habe ich noch nie gehört. Man darf Fleisch nicht mit Milch mischen?
Nee, also eine der Erklärungen ist, jetzt mal so ganz kurz formuliert, man soll nicht das Kalb in der Milch der Mutter braten. So. Ah. Weil es früher nun mal, ne, es gab meistens eine Milchkuh, die hat dann höchstwahrscheinlich ein Kalb zur Welt gebracht. Dieses Fleisch wurde dann gegessen und hätte man jetzt Soße aus der Milch der Mutter hergestellt, wäre das schon ein abartiger Gedanke. So. Deswegen, also es ist so eine Erklärung. Wow. Es gibt ja unterschiedliche Erklärungen. Den finde ich allerdings sehr, sehr, den finde ich gut. Und mit dem Schweinefleisch ist klar, Schweine übertragen oder haben damals viele Krankheiten übertragen, sind alles Fresser, unreine Tiere in dem Sinne, verstehe ich auch. Ich bin allerdings jetzt absolut nicht mehr Kaschrut-konform. Ich esse häufiger mal Salami-Pizza, gebt mir auch mal Bacon auf meinem Spiegelei.
Fleisch und Milch, krass!
Jo.
Kein Cheeseburger.
Cheeseburger, Junge, das geht gar nicht. Nee, nee. Ich habe so meine. Ich esse so kein Schweinefleisch. Also ich esse so jetzt irgendwie kein Schnitzel oder so, Schwein.
Ja.
Aber es gibt bei mir diese, es gibt bei mir die heiligen drei, die ich auf jeden Fall, das ist einmal Cheeseburger eben. Also Cheeseburger muss. Das geht nicht. Und dann halt Bacon. Das versteht, glaube ich, auch jeder Jude. Das kann Gott einfach nicht gewollt haben. Also, dass man kein Bacon isst. Das, ich glaube, da war noch das nicht so... Das
sagst du jetzt. Ich als Ungetaufte darf dazu natürlich überhaupt nichts sagen. Keine Ahnung.
Ey, Bacon. Alter,
was das Gott ist, wollte.
Was? Es sollte eine Religion für Bacon geben. So, es ist... Nee, genau. Bacon und Salami, leider. So, ich bin da... Das, aber genau, ich bin halt so damit aufgewachsen. Dann bin ich mit Schabbat aufgewachsen. Also jeden Freitagabend mit meiner Familie Schabbat feiern. Einen kleinen Mini-Gottesdienst in der Familie, so die normalen Feiertage wie Yom Kippur, Chanukka, Rosh Hashanah, also so diese Feiertage haben wir halt alle gemacht. Ich bin so, oder Pesach, ne, dass man dann so einen Pesach-Seder gemacht hat, dann den Auszug aus Ägypten. Also ich bin da auch sehr, ja, also allerdings habe ich auch viel Kontakt gehabt zum Christentum. Also aufgrund von der Herkunft meiner Mutter. Ja. Allerdings war das eben eher so ein Toleranzding, dass man auch andere Religionen akzeptiert und dass es nicht die eine richtige gibt, wo mich meine Eltern ja auch eben wieder so hinerzogen haben.
So free erzogen haben.
Ja, genau. Und ich hätte mir letzten Endes auch aussuchen dürfen, welche Religion ich habe. Aber ich finde Judentum immer noch... Das, also es ist immer noch die Religion, die ich mir aussuchen würde. Ja. Oder cool. So eine buddhistische, ja, Buddhismus finde ich noch nice.
Dein Blick ist gerade so geil, so
Augen noch. Ich mache nochmal Geräusche dazu. Ich weiß nicht, ob ihr euch mein Gesicht jetzt gerade vorstellen könnt.
Sieht auf jeden Fall schön aus. Ey, irgendwann mache ich nochmal hier, nehme das mit auf und lade dann die Gespräche hinterher bei YouTube hoch oder so.
Unbedingt nicht.
Ich habe hier jetzt nochmal, während wir gerade Funny Faces gemacht haben, in die zweite Kugel gegriffen.
Yes.
Und den Head Coach gezogen, Rage. Okay. Weil ich das Gefühl habe, dass wir da gerade dran kratzen, sowieso schon. Diese Kategorie, wieder wegstellen, sonst mache ich zu laute Geräusche, ist so gemeint, dass ich gerne von dir wissen würde, wer ist so in deinem Leben jemand oder sind mehrere Menschen, die dich anleiten und oder dir in schweren Situationen aus der Patsche geholfen oder dich wieder aufgebaut haben. Und so wie ich das gehört habe, sind es auf jeden Fall deine Eltern voll.
Ja, fix.
Und vielleicht ja aber noch jemand anders.
Also meine Eltern sind auf jeden Fall das Nonplusultra. Das ist so, wenn ich wirklich gar nichts... Und ich, wie gesagt, bin ja eigentlich relativ autonom aufgewachsen und habe ja schon mit 5 gefühlt meine eigenen Entscheidungen treffen dürfen. Ne? Ich durfte entscheiden, in was für Kleidung ich in den Kindergarten gehe. Und das hätten sie vielleicht nicht tun sollen. Aber also obwohl das alles irgendwie so gekommen ist und ich immer selber entscheiden durfte, habe ich so viel Wert oder lege ich immer noch so viel Wert auf die Meinung meiner Eltern, fast zu sehr. Also, dass selbst meine Eltern sagen, sag mal, ist doch, also du brauchst doch jetzt unser Go nicht dafür. Du bist eine erwachsene Frau, krass. Tu es einfach, wenn du das willst.
Ja, wir sind fast 30, aber nee, ja, ich weiß genau, was du meinst. Ja,
ne? Ich muss echt immer meine Eltern noch mal um Erlaubnis fragen oder so. Ja, findet ihr das jetzt doof oder gut? So, ne? Also ich,
witzig. Ja. Und obwohl du so frei von Anfang an erzogen wurdest und so dir alle, also Entscheidungsfreiheit gegeben wurde. Interesting.
Ja, es ist total krass. Und da hatte ich jetzt auch neulich noch eine Diskussion mit meiner Mutter darüber, dass sie auch gesagt hat, sie fühlt sich manchmal ein bisschen sehr stark unter Druck gesetzt, weil sie Angst hat, dann den falschen Ratschlag zu geben, weil sie denkt, nein, die weiß das doch eigentlich besser. Die hat schon so viele Erfahrungen gesammelt, dass die wahrscheinlich viel, viel informierter ist über ein Thema als ich, aber warum ist meine Meinung jetzt so wichtig? So, das, genau, nee, also wie gesagt, meine Eltern, absolut. Und dann würde ich sagen, meine Freunde, also ich habe einfach richtig krasses, also ich habe so viel Glück mit meinen Freunden. Ich habe viele Langzeitfreunde, wie man sie dann so schön nennt, auf die ich mich immer verlassen kann, durch die ich viel Kraft gewonnen habe in meinen schlimmsten Zeiten. Wenn es mir schlecht ging, konnte ich mich immer auf sie verlassen. Und also sei es meine beste Freundin, die übrigens auch Lisa heißt, oder sei...
It's me.
Genau.
For real, it's me.
Also, genau. Und oder sei es zum Beispiel eine Lou oder so, die einfach, die ich jetzt, also auch eine Freundin von mir, die ich jetzt gar nicht mal so lange kenne. Wir kennen uns seit 3 Jahren, aber sie ist so ein absoluter Soulmate. Das ist einfach so krass, wie wir miteinander verbunden sind. Und die hat mir auch noch mal so einen ganz anderen Blickwinkel auf die Dinge eröffnet. Die hat mir einfach noch mal gezeigt, hey, das Leben ist so schön mit allen Facetten und lass uns doch einfach das Leben genießen und den Moment im Hier und Jetzt. Das konnte ich nämlich gar nicht. Also ich war so jemand, ich bin ein sehr lustiger und positiver Mensch, allerdings habe ich auch eine sehr, sehr depressive und traurige Seite. Und diese traurige Seite kam verrückterweise immer dann, wenn ich in schönen Situationen war. Also ich konnte schöne Dinge selten genießen, weil ich mir dachte, das ist endlich, das wird vorbeigehen, es wird was Schlimmes kommen, ich werde Menschen verlieren, meine Eltern werden sterben. Wow. Solche Sachen, total krasse Gedanken, das hatte ich schon als kleines Kind. Auf der einen Seite ein super fröhlicher Mensch und für jeden Spaß zu haben und ich freue mich immer und ich würde immer sagen, ich bin sehr, sehr positiv, aber ich hatte echt Probleme damit, den Moment zu leben und zu genießen. Das zu sagen ist immer was anderes, als es zu tun. Und da hat mir tatsächlich Lou sehr bei geholfen. Und das tue ich jetzt viel, viel mehr. Also ich sehe sogar in schlechten Dingen manchmal mehr positive Sachen als Schlechtes. Das ist ganz geil.
Das ist viel, ja.
Ja, also es war so ein richtiger Mindset-Change.
Geil. I love it. Und während du das jetzt gesagt hast, habe ich das einfach selber jetzt bestimmt. Unsere letzte von den 3 Kugeln ist der Einwurf und das ist eigentlich das Thema, das du immer mitbringst. Und ich würde sagen, wir knüpfen jetzt einfach mal daran nochmal an, oder? Also wenn du sagst, so Mindset ist was richtig Heftiges, was so einen Unterschied machen kann, geh da doch einfach nochmal ein bisschen drauf ein gerne. Wie hast du das für dich erarbeitet?
Ja, das Thema Mindset ist ja eigentlich witzigerweise schon immer ein Thema gewesen bei mir. Jetzt muss ich schon wieder auf meine Eltern eingehen, aber meine Eltern sind beide gelernte Psychologen, nicht mehr praktizierend, aber meine Mutter ist unterdessen Lehrerin. Aber dieses Thema Mindset beziehungsweise Selbstreflexion war bei uns immer ganz normal. Vor allem Gefühle auch zu reflektieren. Was bedeuten diese Gefühle jetzt gerade? Sind die denn jetzt auch wirklich gerade so bedeutend? Oder sollte ich mich vielleicht einmal kurz davon distanzieren und nochmal draufschauen auf die Situation? Solche Sachen waren immer normal. Man kann sich das jetzt so vorstellen, dass ich immer auf dem Sofa lag und meine Eltern haben dann gefragt, und Rachel, wie fühlst du dich?
Habe ich jetzt tatsächlich nicht gedacht. Nee, habe ich nicht gesehen.
So war es überhaupt nicht. Nee, das fragen mich dann mal die meisten immer. Ja, sind, oh Gott, Psychologen als Eltern. Nee, mega geil. Die haben auch niemals irgendwie irgendwas gedeutet oder irgendwas. Oh Gott, also so überhaupt nicht. Gar nicht. Aber das Thema Mindset hat mich irgendwann extrem, sag ich mal, berührt oder ich habe mich viel damit auseinandergesetzt, dadurch, dass ich eine Freundin hatte, die selber magersüchtig geworden ist. Und die hatte dann, um sich selber so ein bisschen auch zu heilen und aus dieser ganzen Situation rauszukommen, hat die angefangen, ein Buch zu lesen, Das Weise Herz. So, ich weiß jetzt gerade den Autoren nicht. Und die hat mir das dann mal geschenkt. Geil. Also es ist...
Gutes Buch?
Ja, es ist ein gutes Buch. Es ist so eine Kombination aus wie soll man sagen, also Wissenschaft eigentlich, also der Psychologie an sich und dann kombiniert aber mit Buddhismus, also auch irgendwie diese spirituelle Richtung, aber ich muss sagen, so zum Schluss wurde es leider ein bisschen esoterisch, das ist dann überhaupt nicht mein Ding, da habe ich dann aufgehört zu lesen, aber 2/3 des Buches fand ich überragend und genau, und da habe ich angefangen, mich auch selber mal so ein bisschen damit zu beschäftigen und mit dem Thema Mindset und mit dem Thema positiv denken, beziehungsweise auch nicht immer dieses überkandidelte, man muss immer positiv sein. So, nee, muss man nicht. Man kann auch mal richtig scheiße draus sein und es darf einmal so richtig schlecht gehen und darfst auch mal über jeden kleinen Pups darfst du heulen. So, ja, also das darf man. Und ohne Schlechtes gibt es halt irgendwie meiner Meinung nach auch nicht unbedingt was krass Gutes. Und ohne schlechte Situationen wächst auch vielleicht nicht ganz so was Geiles, ne? Also mein Papa hat irgendwann mal ein ganz, geiles Bild gesagt, also so eine Metapher. Er meinte, so als Kleingärtner, die schönste Blume wächst doch, weil man ihr Dünger gibt. Und Dünger besteht bekanntlicherweise aus Scheiße.
Interesting.
Ja. Also man sollte die Blume vielleicht jetzt nicht mit einem riesen Kuhfladen überschütten, weil dann ist sie auch tot, aber...
Und auch gute Sachen muss man ihr auch geben, damit sie sich
absolut gescheit ernähren kann. Sonne ist auch extrem wichtig und Wasser, genau. Aber
auch ein kleines bisschen Scheiße. Ein
bisschen Shit ist immer bringt dich halt auch mal dazu, aus deiner Komfortzone zu gehen. So, und das dann entwickelst du geile Sachen. Und ich persönlich habe das auch bei mir gemerkt, wenn ich aus meiner Komfortzone raus musste, habe ich gute Sachen kreiert, beziehungsweise
ich auch.
Habe ich dann doch immer wieder diesen guten Selbstschutzmechanismus gehabt, der gesagt hat so, nein,
jetzt... Fight Mode, ja.
So, jetzt lass doch endlich mal, auch vor allem, wenn mich andere Leute schlecht behandelt haben, ne, sei es jetzt irgendwelche Trainer oder irgendwelche anderen Leute, die irgendwie von außen... Und ich mich das zu sehr dann irgendwie doch getoucht hat, habe ich dann mir gedacht, nee, jetzt ist gut, jetzt reicht's, jetzt entwickle ich mal oder jetzt arbeite ich mal an meinem eigenen Mindset. Und zuletzt war das eben dann auch in Israel der Fall, dass ich bin ja quasi geflohen, kann man sagen. Ich bin ja aus der Bundesliga geflohen, habe ja auch gesagt, ich will nie wieder in die Bundesliga zurück, außer Köln, by the way.
Then it happened.
Ja, aber dass ich dann gesagt habe, so nee, ich will hier weg. Und dann bin ich ja nach Tel Aviv und ich war halt da auch erstmal grunddepressiv. Und mir ging es da richtig schlecht. So. Und dann habe ich aber mein Mindset irgendwie selber so geresettet und habe einfach gedacht, nee, was ist mir eigentlich wichtig und was ist eigentlich schön und was sind so gute Erkenntnisse und was sind so Kleinigkeiten schon, ne? Dass ich so in einem wunderschönen Café sitze am Strand, ich nur 3x die Woche Training habe, die mir da netterweise alles so, ne, also ja, und ich mir da Hummus mit Tahina reinziehe und geile Datteln futter, weil ich noch nie so geile Datteln gegessen habe, oder? Also, sorry, das Essen da ist unnormal. Also, es ist unnormal.
I need to go.
Auf jeden Fall. Das war so das Thema Dankbarkeit, ja. Und ich glaube, dass es einem richtig, richtig weiterhelfen kann. Und ich bin sogar jetzt so darauf umgestiegen, dass ich mir so einen Kalender geholt habe, um jetzt mal ein bisschen Werbung zu machen. Klarheit heißt der. Und das ist so ein ganz normaler Kalender. Man reflektiert sich allerdings selber und man reflektiert seine Wochen, was denn eigentlich alles so Gutes passiert ist oder vielleicht auch weniger Gutes oder ja, was hat mir das für eine Erkenntnis gebracht und so weiter und so fort. Dadurch bekommst du auch dann mal irgendwelche Ansichten von dir oder ich sag mal, ich habe jetzt zum Beispiel auch manche Charaktereigenschaften von mir gegriffen bekommen, die ich vorher vielleicht gar nicht so realisiert habe, wo ich mir dann gedacht habe, nee, so will ich gar nicht sein. Und da höre ich jetzt auf, aber muss halt aktiv machen. Das erfordert
aber richtig viel Arbeit, genau.
Ja,
das erfordert richtig viel Arbeit. Und das machen nicht so viele, was völlig fein ist. Jeder absolut. In seinem Tempo und so. Aber dafür muss man voll tief graben.
Mhm. Genau.
Echt so. Aber witzig. Klarheit. Ich kriege immer die Instagram-Werbung
aufgespielt. Ja, ich finde die wirklich voll. Cool. Ja,
doch, ich habe sowas Ähnliches. Ich habe mir jetzt das zweite gerade gekauft, das 6-Minuten-Tagebuch.
Hast du das schon mal gesehen? Das habe ich jetzt tatsächlich bei Amazon mir gerade angeguckt, weil ich so dachte, ja. Nice, vielleicht mache ich auch das.
Kann ich echt empfehlen. Also, um auch mal ein bisschen Werbung zu machen. Grüße, ich weiß nicht, wie der Typ heißt. Also, das ist so aufgebaut. Am Anfang ist es wirklich wie so ein Buch ein bisschen. Es ist auch so ein bisschen psychologisch angehaucht, weil er eben darüber redet, über das Prinzip der Dankbarkeit, wie man damit seine Einstellung grundlegend verändern kann und wie er dazu gekommen ist, ein dankbarerer und glücklicherer Mensch zu sein, weil er hat auch eine ganz heftige Geschichte und so. Und dann ist der Rest des Buches für ein halbes Jahr, 3 Minuten morgens, 3 Minuten abends, so setzen sich die 6 Minuten zusammen, so eine kleine, erstes Dankbarkeitsübung und am Abend Reflexion. Also du startest den Tag mit 3 Dingen, für die du dankbar bist, dann schreibst du auf, kannst du schreiben, was du willst, das würde den Tag heute besonders gut machen und eine positive Selbstbekräftigung. Und abends schreibst du auf, ich habe heute das für jemand Gutes getan, diese 3 Dinge sind heute geil gelaufen und das möchte ich morgen besser machen.
Cool.
Und da gibt es immer noch so wöchentliche Reflexionen und so, es ist voll, es ist richtig nice. Kann ich empfehlen.
Cool.
Mm. Ja, Mann. Mindset is key, Rage.
Das ist so.
Echt.
Ja, vor allem auch im Sport, Mann. Aber das, ja.
Voll, aber ja auch für alles.
Also für alles,
so,
ja.
Du bist ja auch ein besserer Sportler, wenn du in der Birne halt besser drauf bist,
ja,
wenn du positiv bist, wenn du an dich glaubst, wenn du...
Ja.
Also voll. Aber bevor ich jetzt hier den Pep-Talk nochmal auspacke, sage ich 1000 Dank. Ich bin so froh über dieses Gespräch, auch wenn es irgendwie chaotisch war heute. Es hat bei dir geklingelt, es hat bei mir geklingelt und geklopft.
Aber okay. Ja, aber das ist auch das, was mich zumindest charakterisiert, so. Und Chaos, genau. Aber ein strukturiertes Chaos, weil die Gedanken an sich, wir waren in den Gedanken an sich strukturiert. Nur wir hatten keinen roten Faden und das ist vielleicht ein bisschen unangenehm gewesen für die Zuhörer. An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal entschuldigen. Aber vielleicht hat es euch auch gefallen.
Bestimmt. Ich hoffe das. Und da habe ich mich jetzt nämlich unterbrochen und gesagt, bevor ich den Pep-Talk halte, ich habe jetzt schon mal Tschüss gesagt quasi und 1000 Dank. Den Schluss in meinen Folgen macht nämlich immer der Gast und der hält nämlich einen Pep-Talk. Nochmal an die Zuhörer, warum man an sich glauben muss, warum man seine Ziele auf jeden Fall verfolgen muss, ohne aufzugeben. Deine Bühne.
Also erstmal möchte ich auch nochmal sagen, vielen Dank für das Gespräch. Es hat mich selber richtig nochmal weitergebracht, weil ich durch unser Gespräch auch wieder zu so einer Selbstreflexion gekommen bin. Und ich jetzt auch gerade wieder total Bock darauf habe, wieder mal so ein bisschen Sachen zu schreiben und so weiter. Genau, aber jetzt zu euch da draußen, warum ihr auf jeden Fall eure Ziele weiterverfolgen solltet. Tut das, um glücklich zu sein. Macht das, weil ihr es wollt. Macht das nicht, weil andere Dinge von euch erwarten, sondern versucht in euch hereinzuhorchen, zu fühlen, was ist eigentlich das, was mich glücklich macht, was ist das, worauf ich Bock habe. Und nur weil andere vielleicht auch solche Sachen machen, heißt das nicht, dass ihr das nicht auch machen dürft. Und nur weil es vielleicht heißt, es gibt andere, die besser sind als ihr, heißt das ja nicht, dass ihr das nicht auf eure Art machen dürft und solltet. Deswegen lasst euch nicht einschränken dadurch, dass andere Menschen vielleicht irgendwie krasse Erfolgsstories haben. Macht eure eigene Erfolgsstory und die kann auch im Kleinen sehr, sehr geil sein. Das Wichtigste ist immer, selber glücklich zu sein, denn wenn du selber glücklich bist, so ist es, das ist meine Meinung, kannst du andere Menschen auch glücklich machen. Boom. Mic drop,
man. Und damit schließen wir die Folge. Ciao.
Bye.